Das Idee von KW ist, dass man was entdeckt. Wir sind nicht da, zu bestätigen, was man schon weiß. Die Besucher, die kommen dann wirklich, weil die gehört haben, dass KW in diesem Fall immer gut programmiert oder immer etwas Spannendes präsentiert, das man nicht kennt und man das sehr gerne von lernen kann.
Die Sucht zu sehen. Der Griesebach-Podcast. Der junge Niederländer Christ Gutfussen wollte eigentlich Schauspieler werden. Stattdessen aber studierte er Bildhauerei und die Kunst führt ihn seither um die Welt. Er gründete den Amsterdamer Kunstverein, leitete den Grazer Kunstverein und landete dann schließlich im Jahr 2016 in Berlin als Direktor der Kunstwerke, kurz KW genannt. Der Verein, der dieses Jahr sein 30-jähriges Jubiläum feiert, ist ein Fixpunkt der Berliner Kunstszene. Er beherbergt Artists in Residence und veranstaltet Ausstellungen. Vor allem aber hat er die Karrieren von KünstlerInnen von Weltruhm befördert, im sogenannten Berliner Kunstwunder der Nachwendejahre. Namen wie Marina Abramovic, Amelie von Wulfen, Carsten Höller, Serge Jensen, Monika Bonvicini, Olafur Eliasson, Katharina Grosse und viele, viele mehr. Über 60 ihrer Werke versteigern Christ und die Kunstwerke nun in einer großen Sommerauktion bei Griesebach. Die Erlöse werden zu mindestens 50% für die Förderung von KünstlerInnen aufgewendet. Eine wichtige Auktion und Aktion also, denn natürlich gehören KünstlerInnen zu den vielen, vielen schwer Getroffenen der Pandemie. Wie das Corona-Jahr die Kunstwelt verändert hat und warum es gerade jetzt so wichtig ist, nach vorne zu blicken, das erzählt uns Christ Gutfussen nun in Folge 26 von Die Sucht zu sehen. Herzlich willkommen, lieber Christ, bei Die Sucht zu sehen. Du hast in diesem Jahr ein großes Jubiläum zu feiern. Du bist nämlich Direktor und künstlerischer Leiter der Kunstwerke in Berlin, kurz KW genannt. Auf deren Bedeutung kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Zunächst aber möchte ich dich noch ein bisschen näher vorstellen. Dafür, dass du Jahrgang 1980 bist, hast du nämlich schon eine recht imposante Vita. Vor Berlin hast du den Kunstverein im österreichischen Graz geleitet und davor hast du den Kunstverein Amsterdam gegründet. Wie bist du, lieber Christ, denn überhaupt zur Kunst gekommen, die dich jetzt durch die Lande führt? Wolltest du schon immer das machen, was du jetzt machst?
Nein, überhaupt nicht. Ich war eigentlich, seit ich, glaube ich, 11 oder 12 war, beschäftigt mit Theater, Schauspieler. Und das war auch mein Ideal für mein Leben, dass ich Schauspieler werde. Und dann war es die Idee, dass ich nach ein Kabarett oder Kleinkunstschule gehe. Und dann ganz komischerweise bin ich angefangen zu fotografieren. Dann habe ich so, war ich so 18 und ich habe gedacht, ach, das hat jemand gegen mich gesagt, du musst nach der Kunstakademie gehen, weil du bist alle ganz kreativ und du machst interessante Bilder mit deinen Fotos und vielleicht. Und ich dachte, oh ja, warum eigentlich auch nicht? So bin ich angefangen in der Kunstakademie in Maastricht und habe ich Skulptur studiert.
Okay. Hattest du während deiner Schulzeit oder Studienzeit denn schon eigentlich irgendeine Beziehung zu Berlin oder zu Deutschland?
Na, ich habe in Maastricht studiert und viele Studenten, eigentlich die Hälfte sind von Deutschland, weil die zum Beispiel dann nicht in die Kunstakademie in Düsseldorf zutreten können oder was dann auch in Gehlen nach Maastricht. Maastricht war auch teilweise auf Deutsch. So, da waren viele Freunde von mir, die dann auch nach den Studien umgezogen sind nach Berlin. So, ich bin eigentlich, komme eigentlich in Berlin seit Anfang 2000.
Das heißt, du hast vielleicht auch die ja damals ganz wilden Jahre in den Kunstwerken mitgekriegt. Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre. Hast du die damals schon besucht, die Kunstwerke, oder war das noch nicht so auf deiner Liste?
Doch. Aber 2002, 2003, es war nicht mehr so wild. Es war ein bisschen die Zeit, dass Kunstwerke sich selbst so herstrukturiert hat. Da waren natürlich große etablierte Ausstellungen, die ich gesehen habe. Das war so in die Zeit auch, dass Miete nicht so total sexy war. Da war noch nicht so viel zu tun. Oder es war sexy, aber da war nicht so viel zu tun. Viele Freunde haben in Friedrichshain gelebt. Und ich war auch vernehmlich in Friedrichshain. Da war dann auch noch Ostgut. Und dann war dann Panorama Bar geöffnet. Und gehen wir da hin und so. Und ich war eigentlich nicht so unglaublich beschäftigt, mit Kunst zu besuchen, weil ich in Berlin war, für mich beschäftigt, Freunde zu sehen. Und natürlich, wenn ich in Berlin war, war ich immer einmal in KW. Aber ich habe die schöne nostalgische 90er Jahre von KW nicht erlebt. Nein, das stimmt.
Nie im Pogo-Club getanzt.
Nein.
Wir wollen ja heute, wie angekündigt, über das 30-jährige Jubiläum der Kunstwerke sprechen, die ganz klar einer der magischen Orte Berlin sind. Genius Loci und treibende Kraft hinter dem Berliner Kunstwunder. Kurz nach der Wende wurden die Kunstwerke in Berlins Mitte gegründet von ein paar damals noch in West-Berlin ansässigen Studierenden. Und kurioserweise kam keiner und keine von denen damals direkt aus der bildenden Kunst. Die Auguststraße 69 war damals eine heruntergerockte ehemalige Margarinenfabrik. Und dieses Areal wurde nach und nach renoviert. Also in den Seitenflügeln konnten KünstlerInnen wohnen und arbeiten, in den Lofts konnten sie ausstellen und produzieren. Und Ende der 90er pilgerte dort eben alles hin, was jung, vielversprechend oder schon einflussreich war. Christoph Schlingensief wohnte in einem der Ateliers im Seitenflügel. Im Keller wurden Partys im Pogo-Club gefeiert und zeitweise waren Susan Sontag, Matthew Barney und der Modedesigner Edie Sliman gleichzeitig zu Gast. Also das ist eine Konzentration und Dichte, die sich so nur an wenigen Momenten und Orten zuträgt, oder? Was würdest du sagen, Christ?
Wir waren Teil von, nach den Wende, ein von den ersten Orten, auch mit Tacheles natürlich, das linkse Punk-Podium. Da in die Auguststraße war natürlich noch nicht so viel los und dann waren gleichzeitig auch noch Galeries, die da eröffnet waren und so. Und das ist alles zusammengekommen und das war natürlich interessant für viele Leute, das Ende des Ost-Berlin zu entdecken und dann auch gleichzeitig diese Ort wie KW, das war natürlich ganz groß, aber das natürlich sehr rot eigentlich in diesem Fall, aber sehr ambitioniert auch, weil so alles war natürlich mit sehr großer Ambition gemacht. Jetzt kein Geld und das Idee von Ausstellungsmachen muss man noch lernen zum Beispiel. Die haben auch nicht, dass Leute denken, oh ja, ich bin jetzt Kurator. Es war allem ein bisschen so, ja, learning by doing. Hä? Und es war natürlich sexy, weil Berlin zusammenkommt, weil viele Möglichkeiten und das war natürlich für internationale Leute und Künstler und vornehmlich in diesem Fall dieses Netzwerk in New York war sehr, sehr, sehr wichtig. So, da waren natürlich Orte in der Welt, die so Anfang 90er Jahren auch so Witte de Witte, Rotterdam zum Beispiel, das sind von diesen Institutionen, die sehr vergleichbar sind, die sehr das experimentelle Charakter haben, sehr früh interessante Künstler präsentieren. So immer so ein Ort ist, wo man denkt, okay, die Versuche zu reden über das Zeitgenössische. Und da war natürlich KW, und das bleibt hoffentlich noch so, ein von den Orten, die man anschaut. Man denkt, okay, wie geht's weiter mit Kunst? Was müssen wir anschauen und was haben wir nicht präsentiert oder wie schauen wir die Welt an, was für Funktion hat Kunst in die Welt etc.
Mittlerweile sind die Kunstwerke eines der profiliertesten Ausstellungshäuser von Berlin und Berlin selbst ist zur internationalen Künstlerinnenstadt aufgestiegen. Wann kommt endlich die große Netflix-Serie über die PionierInnen des Nachwende-Ostberlins? Das hat neulich mal das Magazin Monopol gefragt. Wäre das nicht tatsächlich eine interessante Kooperation, eine mit Netflix?
Das klingt furchtbar.
Wirklich?
Das habe ich glücklicherweise nicht gelesen. Nein, das finde ich wirklich. Die Romantik rund um die 90er Jahre muss wirklich fertig sein. Ich finde das auch für KW sehr wichtig. Ich sage immer, weißt du, ich bin nicht nostalgisch, ich bin sehr respektvoll, was wir natürlich etabliert haben, aber ich finde es viel wichtiger anzuschauen, wo wir in den nächsten 20 Jahren sind. Nicht immer so, ach ja, und dann war das. Das hat natürlich eine Basis, wo man überreden muss, aber das muss man nicht mehr weiter kommerzialisieren. Ist sowieso immer, weißt du, das ist mit Film, ist mit alles, sind so verliebt auf Berlin, die Stadt selbst. Es geht um die Gebäude, es geht über, weißt du, das ist immer, wenn es einen Film gibt über Berlin, sieht man auch, dass man die Filmmacher auch sehr verliebt ist in diese Geschichte, diese komplexe Geschichte von der Stadt. Das kann Architektur sein, das kann eine Attitüde sein. Ich weiß nicht, das sind das immer so, wenn ich etwas anschaue über Berlin oder Berlin ein Ort ist, dann ist das immer die gleiche Interesse, die man hat. Ich habe dann initiiert, dass wir sind seit zweieinhalb Jahren beschäftigt, uns Archiv mit Unterstützung von Volkswagen organisieren und teilweise digitalisieren und sind jetzt beschäftigt mit das erste Buch über die Geschichte von KW, die wird im September präsentiert, schon 580 Pagina, machen wir zusammen mit Distanz. Und natürlich reden wir natürlich über den Anfang von KW, aber wir haben eigentlich die Entscheidung zum Beispiel getroffen, dass Gabi Horn, Klaus Biesenbach und ich sind zusammen mit Jenny Dirksen die Editors, aber wir selbst schreiben nichts in das Buch. Wir haben nur externe Leute gefragt, über verschiedene Teile von unserer Geschichte zu schreiben. Das sind auch Leute, die dann seit Anfang 90er Jahren uns besucht haben. Sie können auch ganz einfach reden über Berlin, aber über die Entwicklung von den Institutionen, über die Berlin-Biennale. Aber die Außerblick ist für uns sehr wichtig. Nicht immer das Reden von ein, zwei Perspektiven, weil die Komplexität rund um Kunstwerk hat viel, viel mehr Truths, Wahrheiten.
Wahrheit.
Das Deutsch. Ja, Wahrheit, ja. Und das ist natürlich interessant, dass wir endlich so ein Buch haben. Und das Buch ist eine ganz große Chronologie. Nur Fakten von Anfang 90er Jahren bis 2020. Und dann diese drei großen Essays und natürlich alle, ein Index von allen Künstlern, die wir uns ausgestellt haben. Wirklich ein Dokument, das für die Geschichte, auch für die Kunstgeschichte auch sehr wichtig ist zu haben. Klaus, Kai und ich haben, glaube ich, 15 Stunden miteinander geredet über die Entwicklung von KW. Das ist ein Dokument, das sehr wichtig ist, aber die Geschichte und auch für das Archiv. Ich weiß nicht, ob das so wichtig ist für das Buch. Darum haben wir die Entscheidung getroffen, das nicht in das Buch zu haben, zum Beispiel. Und das sagt vielleicht ein bisschen was über unsere Position, über das ewige 90er Jahren zu reden. Das ist auch Teil von meinem Direktorschaft, dass ich auch immer die Geschichte respektiere und organisiere, aber gleichzeitig bin ich natürlich beschäftigt mit der Zukunft. Und ich präsentiere auch Künstler, die zum Beispiel, wir haben auch in unserem Programm Künstler wie Amelie von Wolfen, die seit Ende 90er Jahren in Berlin lebt, aber überhaupt nicht groß ausgestellt ist, oder Judith Hopf, oder das sind Künstlerinnen, die sind Teil von dieser Szene, die eigentlich Ende 90er Jahren hier erwachsen sind. Und einfach keine Ausstellung bekommen. Die Stadt, da gibt es unglaublich viele Löcher eigentlich, sagt man hier, in Programmierung. Da gibt es viele Möglichkeiten noch, dass man redet über die 90er Jahre in Berlin, ohne dass man immer die Klischees adressiert.
Noch beherrscht natürlich die Pandemie Deutschland und seit über einem Jahr hangeln sich jetzt alle immer wieder von Lockdown zu Lockdown. Ihr werdet durch das Land Berlin finanziell gefördert, aber die Ausstellungen bleiben oder sind bisher ja euer Hauptgeschäft. Wie erfinderisch muss man jetzt nach einem Jahr wie dem letzten als Direktor eines Ausstellungshauses werden, um eben nicht in finanzielle Schieflage zu geraten?
Ich habe zwei Antworten. Allererst ist für mich sehr wichtig, dass man, und ich glaube, das haben wir die letzten 5 Jahre auch weiterentwickelt, KW, Institute for Contemporary Art. Wir sind eine Institution, so wir machen viel mehr dann nur Ausstellungen. Wir sind ein Haus mit Ausstellungen, das stimmt, aber wir sind auch ganz einfach wir haben Projekte, die laufen für 2, 3 Jahre. Das geht über Dekolonisierung von Sammlungen in Berlin, das geht über viele, viele, viele andere Sachen. Und es gibt über das wir haben auch ein sehr, sehr interessantes digitales Programm entwickelt. Wir haben einen Kurator, der sich nur beschäftigt mit das Digitale, etc. Wir haben einen Kurator, der sich nur beschäftigt mit Produktion von neuen Filmen. Weißt du, es sind so viele Sachen, die wir noch dazu machen. Das haben wir weiterentwickelt, weil wir geschlossen waren.
Ja, das lehrt einen ein Jahr wie dieses wahrscheinlich, dass man sich breiter aufstellt, ja.
Das hat nichts mit Corona zu tun. Das war für mich immer wichtig, dass man sieht, dass wir mit sehr vielen Sachen beschäftigt sind, die nicht gleichzeitig sichtbar sind. Weißt du, das sind Projekte, wo da braucht man Zeit für, die Kurate braucht Forschung und dann kommt am Ende kommt ein Projekt. Ich finde es für mich sehr, sehr wichtig, das sieht man auch, dass ich viel mehr Kuratoren habe diese Zeit, dass wir als Institution nicht nur Ausstellungen produzieren. Das ist, man hat es natürlich von der Geschichte von KW, redet man immer über Ausstellungen, aber wir machen wirklich sehr, sehr viel mehr. Und das sieht man jetzt auch, als man unsere Website zum Beispiel anschaut, wie viele Projekte wir machen. Ein großes Projekt in Casablanca in den nächsten 3 Jahren. Wir sind mit sehr vielen Sachen beschäftigt. Naja, und das braucht auch natürlich auch mal Geld. Und natürlich fehlen die Einnahmen ganz einfach. Die Einnahmen sind bei uns auch wichtig, für mindestens 2 Ausstellungen zu produzieren. Wir sind nicht 100% unterstützt in Berlin. Wir sind auch noch 30% privat. So, das machen wir dann zusammen mit unserem Vorstand. Machen wir sehr viel Fundraising, privat oder öffentlich, mit öffentliches Geld. Und das läuft eigentlich weiter. Es ist natürlich sehr schlimm, dass wir irgendwo, jetzt können wir Mittwoch wieder offen gehen, vor nur 5 Tagen, weil ich die 2 Ausstellungen nicht weiter verschieben kann oder verlängern kann. Habe ich schon 2-mal gemacht. Und dann stehst du wieder für 5 Wochen. Dann gehen wir endlich 1. Juli oder in diesem Fall 2. Juli wieder offen. Und dann hoffentlich haben wir ein halbes Jahr, ein bisschen Geld zu verdienen. Das ist für uns sehr komplexes Jahr, dieses Jahr, wenn es über Finanzen geht.
Das glaube ich. Auf die Ausstellung oder auf die Auktion vielmehr komme ich gleich noch zu sprechen, ausführlich. Zunächst, seit deinem Amtsantritt sind die BesucherInnenzahlen um 40% gestiegen und das Budget der KW um 40% erhöht worden, wodurch neue Stellen geschaffen werden konnten. So lautet eine Presseerklärung. Wie viele BesucherInnen hattet ihr denn zuletzt, also vor Corona?
Ja, das Jahr davor, 2019, war sehr erfolgreich, weil wir auch das Projekt zusammen mit Land Berlin gemacht haben, um mit ZKM in Hausestatistik. Da haben wir ein großes Projekt gemacht. Da waren schon 15.000 Leute oder so. Und da haben wir in 2019 81.000 Besucher. Aber das Jahr davor war, glaube ich, so 60, 62, rund um 62.000 Besucher ohne extra Projekte. Und davor war es, glaube ich, 40. Weil das hat natürlich auch zu tun, in diesem Fall, dass das ganz einfach zeitgenössische Kunst und das Besuchen von Ausstellungen ist auch mehr Teil von dieses Lifestyle geworden. Weißt du, so, man muss da einen Espresso Macchiato trinken und da muss man einen Seifen kaufen und da muss man natürlich eine zeitgenössische Kunstausstellung anschauen. Das Idee von zeitgenössischer Kunst war natürlich auch ein bisschen crazy. Es war natürlich schön zu sehen, dass viele Interesse ist. Gleichzeitig war es auch mehr eine Instagram-Erfahrung. Es war dann nur da, um die Fotos zu machen. Ich war da und ich war da und ich war da.
Ja, genau über diese Art Lifestyle hast du auch in einem Interview gesprochen. Also dazu muss man sagen, für alle Nicht-Berliner, die Auguststraße ist eine Straße, in der man wirklich zahlreiche BesucherInnen mit Touristenführern in der Hand dort über das Kopfsteinpflaster streifen lässt. Und viele natürlich sind auch euretwegen da. Und in einem Interview mit dem Magazin Tipp hast du mal gesagt, was ich nicht möchte, sind Kulturkonsumenten. Und Berlin ist dafür exemplarisch. Ich möchte nicht, dass das hier eine Institution ist, die man aus Lifestyle-Gründen abhaken muss. Inwieweit können denn solche Lifestyle-Gründe den Zauber oder Genius eines Ortes kaputt machen?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob es es wirklich kaputt machen kann. Das hängt auch davon ab, wie man programmiert. Zum Beispiel das Gute an KW, das ist auch politisch sehr interessant. Niemand kritisiert das Programmieren. Man kommt einfach. Das Idee von KW ist, dass man was entdeckt. Wir sind nicht da, zu bestätigen, was man schon weiß. In diesem Fall, das kann ein Künstler sein, die gestorben ist und von Brasilien kommt, an die man für die erste Mal in Europa zeigt oder das kann natürlich auch in diesem Fall ein sehr, sehr junger Künstler sein, die überhaupt niemand kennt, noch von Algerien. Weißt du, das kann unglaublich viele verschiedene Gründe haben. So, ich habe nie das Programmieren von Namen, die man kennt, das ist in jedem Fall nicht, was ich mache als Direktor. Und dann die Besucher, die kommen dann wirklich, weil die gehört haben, dass KW in diesem Fall immer gut programmiert oder immer etwas Spannendes präsentiert, das man nicht kennt und man das sehr gerne von lernen kann. Natürlich fehlen jetzt die Touristen. Das ist schon 60% von unseren Besuchern. Die sind schon jetzt weg. Und ja, natürlich sind die da, weil die das jetzt irgendwo gelesen haben in einem Touristenbooklet, dass man da das besonders auch okay. Aber man muss da nicht für programmieren. Weißt du, ich muss nicht die Namen programmieren, wovon ich dann noch mehr Leute bekomme. Dann ist unsere Funktion, die wir jetzt haben, wird dann auch weniger notwendig.
Ja, ihr seid aktuell eine Kooperation eingegangen mit dem Haus, für das wir jetzt auch gerade hier diesen Podcast machen. Bei Griesebach versteigert ihr die Werke von 60 KünstlerInnen, Kunstwerke von KünstlerInnen, die mit den Kunstwerken verbunden sind, die die Geschichte und Entwicklung der Berliner Kunstszene nach der Wende sehr mitgeprägt haben. Darunter sind ganz fantastische, unglaublich vielfältige Werke von KünstlerInnen wie Marina Abramović, Monika Bonvicini, Simon Denny, Serge Jensen, Wolfgang Tillmanns und Amelie von Wulffen. Erzählst du uns ein bisschen mehr zu diesen 60 Objekten und KünstlerInnen selber, sowie zu der Entstehung und Idee dieser Kooperation?
KW hat, glaube ich, so ungefähr 6.000 Künstler ausgestellt, inklusive die Berlin Biennale. Es ist natürlich wichtig zu sagen, das Kunstwerke Berlin e.V., die besteht 30 Jahre. Das ist natürlich Berlin Biennale und KW Institute for Contemporary Art, hat zwei Abteilungen so gesagt. Und diese Auktion ist da für die Kunstwerke Berlin e.V. zu unterstützen. Wir haben zusammen mit Gabi Horn eine Auswahl gemacht von 60 Künstlern, die wir uns Einzelausstellungen gehabt haben oder große Installationen in der Berlin Biennale. Es sind auch Künstler, die sind wichtig für unser Haus gewesen, aber wir auch für die Karriere. So haben wir alle eine Auswahl gemacht von auch Diversität, dass man das porträtiert, dass man sieht, die Diversität von Künstlern, mit wem wir gearbeitet haben. Und natürlich, ganz ehrlich gesagt, schaut man auch an, wie ist die Künstlerin im Markt. So einfach ist es natürlich auch. Und so haben wir das entwickelt, das zusammen mit Griesebach 30 im Juni, 30 im Dezember, ganz einfach, weil wir 30 Jahre alt sind. Das ist dann ganz symbolisch. und dann auch zusammen so entwickelt haben, dass wir nicht eine separate Charity Auction haben, aber in die normale zeitgenössische Auktion mitmachen. Und ich glaube, in dieser Zeit für eine Pandemie, mit diesen Charity Auctions, wo niemand fliegen kann, wo wir kein Essen organisieren können, etc., etc., ist diese Lösung das Beste. Und auch natürlich, um Zusammenarbeit zu haben, weil Käsebach hat natürlich auch verschiedene Gründe, Unterstützung von KW, ja, schöne Arbeiten, ja, das ist nicht wieder so ein, es ist auch sehr oft, dass man in Charity Auction hat man die richtige Namen, aber nicht die richtige Arbeiten, weil natürlich was sehr wichtig ist, die Künstler bekommen 40%. Und das ist nicht so oft, dass die Künstler die Hälfte von der Versteigerung, wenn man das bekommt. Und das ist natürlich gut und war dann auch wirklich ein Gespräch mit jedem Künstler, was funktioniert, was kann klappen, was war eine Arbeit, die bei uns ausgestellt ist, was eine Arbeit, die wir produziert haben. Wir haben versucht, Arbeiten auszuwählen, die in diesem Fall auch was zu tun haben mit unserer Geschichte. Nicht alle Arbeiten natürlich, aber das war so ein bisschen die Einladung. Und dann haben wir zusammen mit den KW-Freunde, das sind natürlich unsere Freundeskreis, die ist eigentlich, die das organisiert, haben wir das die letzten 6 Monate entwickelt. Und wir sind sehr stolz auf diese Namen. Es sind wirklich alle großartige Namen. Und die haben alle ja gesagt. Es war auch schön zu erfahren, wie alle so ein warmes Herz haben für KW.
Ja. Und mindestens die Hälfte der Erlöse, du hast es schon gesagt, wird gespendet an den Freundeskreis der Kunstwerke, der damit dann wiederum besondere Ausstellungen und Projekte fördern kann, richtig?
Voilà.
Erzähl uns doch vielleicht, Christ, noch etwas zu Berlin als Standort von jungen, aufstrebenden KünstlerInnen. Ist dieses Bild mittlerweile überhaupt noch zutreffend oder ist das auch schon ein Berlin-Klischee?
Klischee ist es sowieso, aber ich bleibe dabei, das ist für junge Künstler, ich bleibe so, ich sage auch, bitte komm nach Berlin, da ist wirklich ein Produktionsort, da kann man sehr, sehr viele Orte finden, schöne, wo Künstler arbeiten können, was produzieren. Es ist auch eine Stadt für Menschen. Man kann sehr sozial sein, man kann sehr alleine konzentriert sein. Es gibt noch viele Möglichkeiten, um irgendwo ein Atelier zu finden. Ich bleibe dabei, das bleibt natürlich eine Künstlerstadt. Und das ist auch ganz schön. Da gibt es nicht so viel von dieser in der Welt.
Ja. Klaus Biesenbach, der eben 1991 die Kunstwerke mit begründet hat, ist mittlerweile künstlerischer Leiter des Museum of Contemporary Art in Los Angeles. Du bist in deiner Position verlängert worden bis ins Jahr 2024. Kannst du dir denn vorstellen, dass es dich danach auch irgendwann wieder woanders hinzieht? Hast du vielleicht noch ein Land oder ein bestimmtes Haus auf deiner Bucketlist?
Ich bekomme die Frage, glaube ich, jeden Monat oder so etwas. Ganz ehrlich gesagt, die Frage normal kann ich dir sehr einfach beantworten. War immer so eine Idee für mich, um in den Zukunftsdirektorstätig Museum in Amsterdam. Und das ist jetzt nicht mehr da. Ich weiß, in meinem Kopf ist alles ein bisschen, ich bin nicht mehr mit meinem Kopf in der Zukunft. Ich bin jetzt vernünftig beschäftigt mit alles wieder zu organisieren und stabilisieren in KW selbst. Und da ist meine Bucketlist ist jetzt nicht voll. In den letzten 3 Jahren haben wir sehr, sehr viel entwickelt in KW. Und es war 2019 war wirklich ein Peak auch in die Geschichte von KW. Und dann ist natürlich die Pandemie an, und dann ist man nur Crisis Management. Mache ich Crisis Management. Dann bin ich nicht wirklich mit Kunst beschäftigt. Und das ist natürlich, haben wir alle. Aber das ist heavy, muss ich sagen. Ich brauche wirklich wieder Inspiration zu haben. Das ist mir jetzt mehr wichtig, dann nachzudenken.
Was sagt dir denn deine Intuition? Wird die Welt, wenn sie denn wieder aufmacht, auch deine Welt, wieder die gleiche sein, wie sie es einmal war, oder wird sich sehr viel verändert haben?
Ich denke, dass Leute sehr hungrig sein nach das Leben vor Corona und dann auch die Idee von Gastronomie und Reise und Hotels, dass alles wieder sehr, sehr, sehr voll sein soll. Gleichzeitig sind auch sehr viele Leute traumatisiert. Und das hat natürlich auch, wie man miteinander umgeht, das verändert sich, glaube ich. Wie das für lange Zeit ist, das habe ich keine Ahnung. Da sind auch gute Dinge, die da ausgekommen sind. Aber ich glaube, das ist sehr neurotische, das Leute haben. Zum Beispiel in Amerika kann man ab jetzt ohne Maske auf die Straße, dass man komplett geimpft ist. Da bleiben noch sehr, sehr, sehr viele Leute mit 2, 3 Masken rundlaufen. Die sind so traumatisiert von was passiert ist, dass es dir überhaupt egal, ob die geimpft sind. Und ich glaube, das bleibt diese Spaltung oder so, die bleibt, denke ich, das bleibt noch lang so sein. Und es bleibt auch, denke ich, so ein bisschen so ein Crash, weißt du, so. Ich finde es auch nicht notwendig, jeder Fremde einen Kuss zu geben. Aber gleichzeitig vermisse ich natürlich, Freunden eine Knut zu geben. Und hoffentlich lernen wir vielleicht ein bisschen mehr, wie man miteinander umgehen muss. Oder vielleicht werden wir noch mehr auf uns selbst konzentriert.
Dann kommen wir jetzt zu zwei Fragen, die wir vielen Gästen stellen. Die erste lautet nämlich, welches ist das Kunstwerk, das du gerne besitzen würdest, egal wie plausibel dieser Wunsch wäre?
Ja, das Ding ist, ich habe auch eine kleine Sammlung. Ich kaufe so 2-3 Mal im Jahr Kunst und das mache ich sehr intuitiv. Das sind immer Arbeiten von Künstlern, mit denen ich gearbeitet habe. Oder es sind Arbeiten, von ich denke, die jetzt passt in meine Attitüde. Natürlich ist es ganz allgemein, muss ich sagen, das sagt jeder Sammler. Es ist nur, dass ich sehr gerne Arbeiten haben möchte von Künstlern, mit wem ich gearbeitet habe. Dead or alive, weißt du? Und das ist auch ein Ziel für mich, dass ich am Ende auch von all diese Künstler eine Arbeit in meiner Sammlung habe. Und dann habe ich vielleicht 150 Arbeiten. Dann ist nicht wirklich eine Lieblingsarbeit bei. Es gibt nicht eine Arbeit. Ich bin auch wirklich nicht jemand, die einen Künstler sehr gut findet. Oder ich habe auch nicht den besten Künstler oder so etwas. So funktioniere ich überhaupt nicht. Das ist ein Ziel, um am Ende meine Lebensarbeit zu haben von all diese Künstler, mit denen ich sehr gerne arbeite. Und so sind das auch vernehmlich Arbeiten, die sehr persönlich sind. Die sind nicht so, dass ich denke, oh ja, das ist für den Markt sehr wichtig, was dann auch, ja.
Zweite schwierige Frage, Chris. Welches ist dein Lieblingsmuseum auf der ganzen Welt und warum?
Zwei. Kann ich zwei sagen?
Ja.
Na, in Deutschland ist das Museum Abteiberg. Ich finde das total verrückte Gebäude, diese unglaublich wunderbare Sammlung. Das Programm von Susanne Titz, ich finde alles zusammen in das komische Mönchengladbach, ist ein wunderbares Porträt von Deutschland. Ich finde es wirklich einfach die meist großartige Museen der Welt. Ich war komplett begeistert, wann ich da war. Für mich gibt es unglaublich viele Museen, wovon ich denke, na gut. Und die zweite Museum ist Reina Sofia in Madrid. Und das hat zu tun ganz einfach mit Manolo, der Direktor, hat wirklich einfach der beste Programm der Welt, finde ich. Das Museum ist großartig, die Architektur von Jean Nouvel, ja, ich finde es schön, viele Leute denken, das ist schrecklich, aber ich finde es wirklich gut, funktioniert sehr gut. Das Programm ist divers, das Programm ist auch sehr künstlerisch, ist nicht opportunistisch, ist politisch, bin immer begeistert, wenn Reina Sofia, die zwei Museen sind eigentlich für mich Highlights.
Zwei gute Tipps übrigens, hat noch keiner gesagt, beides für die Zeit, wo wir dann wieder reisen können, sind das doch schöne Tipps. Dank dir, Chris, für dieses Gespräch.
Ja, du auch. Vielen Dank, Rebecca.
Das war sie auch schon wieder, die 26. Folge von Die Sucht zu sehen. Wir danken Chris Grothusen und freuen uns schon auf die nächsten Gäste und auf Sie. In 2 Wochen auf griesebach.com, Spotify, Apple, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.